Ja, das Wort, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, finden wir in Lukas 14. Lukas 14 und dort in den Versen 25 bis 33. Es gingen aber große Menschenmengen mit ihm, und er wandte sich um und sagte zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und nicht sein Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sein eigenes Leben hasst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Wer ist aber unter euch, der einen Turm bauen will und sich nicht zuvor hinsetzt und die Kosten überschlägt, ob er genug Geld hat, um es auszuführen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht ausführen kann, alle, die es sehen, anfangen über ihn zu spotten und sagen: Dieser Mensch fing an zu bauen und kann es nicht ausführen. Oder welcher König, der ausziehen will, um gegen einen anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und überlegt, ob er dem mit 10.000 begegnen kann, der mit 20.000 gegen ihn kommt. Wenn nicht, dann schickt er, wenn jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um Frieden. So kann auch keiner von euch, der nicht allem absagt, was er hat, mein Jünger sein. Dieser Abschnitt, der steht eigentlich in direktem Zusammenhang mit dem Abschnitt, der davor geschrieben ist. Da war es nämlich so, dass Jesus von einer Hochzeit spricht, wo viele eingeladen waren. Und damals war es so, da hat man erst mal grob eingeladen und hat gesagt, ungefähr dann und dann wird die Hochzeit sein. Und wenn dann man genau wusste, okay, jetzt nächste Woche oder übernächste Woche wird's, dann hat man sozusagen diese zweite Einladung geschickt und hat gesagt, so jetzt an dem Tag, da wird jetzt wirklich gefeiert. So war das damals Brauch. Und in diesem Abschnitt wird gezeigt, dass jemand heiraten wollte, eine Hochzeit sollte stattfinden, und er hat erstmal eingeladen alle. Und im ersten Moment schien es auch so, als ob alle kommen würden. Da hat sich niemand abgesagt oder so. Und ja, erst als es dann zu dieser, als der Ruf kam, so jetzt soll die Hochzeit stattfinden, ja, da kamen alle möglichen mit ihren Ausreden und mit ihren Absagen. Der eine hat gesagt, er hat geheiratet, der andere, der hat einen Ochsen gekauft, und der andere hat Land gekauft. Und ja, es waren wirklich Ausreden, die da angeführt wurden. Das ist schon interessant, wie die sich da ausdrücken. Also ich habe mir Land gekauft oder ich habe mir einen Ochsen gekauft und will nun hingehen, um ihn mir anzuschauen. Also ich denke, die meisten von uns, die sich ein Auto kaufen, die wollen das erst sehen, bevor sie es kaufen. Und einer hat gesagt, er hat geheiratet. Ja, als ob das auch so ganz plötzlich geschehen sei, wenn man überlegt, wie viel Planung damit verbunden war. Also man führt alles Mögliche an, warum man nicht kommen konnte. Und die Menschen in diesem Gleichnis symbolisieren eigentlich die Juden in erster Linie. Denn sie waren die Ersten, die zur Hochzeit gerufen wurden. Dieser Ruf ging zuerst an sie, zur Hochzeit zu kommen. Aber es heißt, sie wollten nicht. Sie wollten nicht, sie hatten Ausreden. Und der Bräutigam, er wird dann auch zornig und sagt, jetzt geht auf die Landstraßen und geht an die Zäune, und wen ihr seht, den ladet ein. Arme, Krüppel, Lahme und Blinden. Blinde. Also ein Bild auf die Heiden, auf die, die keine Rechte hatten, die keine Vorrechte hatten, auf die man herabgeschaut hat. Die sollten dann eingeladen werden, und sie sollten sogar genötigt werden, nicht gezwungen. aber eindringlich gebeten zu kommen zur Hochzeit. Und egal, wer kommen wollte und bereit war, der war herzlich willkommen. Herzlich willkommen zur Hochzeit. Aber in diesem Abschnitt sind so wichtige Wahrheiten enthalten, die genauso auch uns gelten. Denn auch wir sind zur Hochzeit eingeladen. Und die Hochzeit, sie wird im Himmel stattfinden. Die Gemeinde Gottes, sie ist die Braut, die auch dem Bräutigam zugeführt werden soll oder zugeführt wird. Und wir haben viele Gleichnisse, die auch darauf hindeuten. Ich denke an das Gleichnis mit den Jungfrauen, wie sie auch sich vorbereiteten auf die Hochzeit und dann kam der Bräutigam und sie war nicht bereit und die Tür war verschlossen. Es war vorbei und sie hatten auch keine Möglichkeit mehr, irgendwie hineinzukommen. Also wir sind auch gerufen und vielleicht im ersten Moment sagen wir ja, wir wollen Gott dienen, wir wollen ihm nachfolgen, wir wollen ihm dienen. Aber wenn es dann ins Detail geht, wenn es dann drauf ankommt, dann hat man Ausreden, Ausflüchte, Entschuldigungen, warum das bei einem nicht ist. Also man möchte schon Gott dienen, ihm nachfolgen, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Es gibt da so diese Schmerzgrenze. Bis dahin gehe ich und weiter gehe ich nicht. Wir können manche Dinge anführen, warum es bei uns nicht geht, aber im Endeffekt sind es alles Ausflüchte, Ausreden und wir spielen anderen und vor allem uns selbst etwas vor. Der Herr, er hat nie danach gesucht, Hauptsache, es wird alles voll. Hauptsache, viele Menschen, die sich um mich sammeln, natürlich ist das schön, aber darauf kam es ihm nie an, sondern ihm war es wichtig, dass es wirklich Jünger sind. Jünger, die alles verlassen haben, um seinetwillen. Die diese Kosten erwägt haben, abgewägt haben und die bereit sind, den Preis zu zahlen, und ihm wirklich nachfolgen. Nicht nur mit dem Mund, sondern mit ihrem ganzen Leben. Und nachdem der Herr dieses über die Hochzeit sagt, da heißt es, es ging aber eine große Menschenmenge mit ihm und er wandte sich um. Jetzt hat er sich an diese Menge gewandt und dann kommt dieser Abschnitt, den wir gelesen haben. Und er will zeigen, wir sind alle zur Hochzeit gerufen. Aber es kostet etwas. Und die Frage ist, sind wir bereit, diese Kosten auf uns zu nehmen? Und ich habe über die Überschrift gesetzt, wie viel ist uns die Nachfolge wert? Und der Kern dieser Betrachtung soll auch dieser letzte Satz aus dem Abschnitt sein, den ich gelesen habe, sagt Jesus selber, so kann auch keiner von euch, der nicht allem absagt, was er hat, mein Jünger sein. Also ein ganz klarer und unmissverständlicher Satz, den wir nicht falsch verstehen können. Keiner, der nicht allem absagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Und dieser Satz, er gehört zu den unbeliebtesten Sätzen der Bibel, unter denen, die sich Christen nennen und die angeben, Kinder Gottes zu sein. Und auch uns mag das vielleicht nicht gefallen, dieser Satz. Wir haben ihn bestimmt oft gelesen, oft gehört. Vielleicht sind wir drüber hinweggesprungen. Vielleicht haben wir ihn gelesen und haben gedacht, So ein ernster Gedanke. Und dann sind wir weiter und haben ihn verdrängt. Jesus sagt, keiner von euch, damit meint er uns, keiner von uns, die wir heute Abend auch hier sind, die wir zuschauen, die wir zuhören, keiner von uns, der nicht allem absagt, was er hat, kann sein Jünger sein. Das heißt, wenn ich persönlich nicht allem absage, was ich habe, kann ich kein Jünger sein. Und wenn du, liebe Seele, nicht allem absagst, was du hast, kannst du nicht sein Jünger sein. Ist unmöglich. Ganz schön hart. Und vielleicht sagen wir ja so, geht nicht, gibt's nicht. Das mag unter uns Menschen so sein. Aber wenn Gott sagt, dass etwas nicht geht, dann werden wir Menschen keinen Schlupfwinkel finden, wie das doch irgendwie möglich ist. Und Jesus hat gesagt, es geht nicht, das kann nicht sein, das funktioniert nicht. Und darum ist es auch so. Und dabei werden doch die meisten von uns bestätigen, dass wir doch dieses Verlangen haben, dass wir Jünger Jesu sein wollen. Und Jünger ist eigentlich ein altdeutsches Wort. Also das bedeutet eigentlich ein Lehrling, ein Schüler, ein Nachfolger, ein Dienender, der dem Meister nachfolgt. Das wollen wir doch alle sein. Wir wollen ihm nachfolgen und ihm dienen. Und dann stellt sich die Frage, wie ist es uns mit dem Aufgeben, mit dem Abgeben, und mit dem Absagen, Jesus nachzufolgen, es hat seinen Preis. Und sind wir bereit dazu? Bin ich bereit dazu? Bist du bereit dazu, dies zu zahlen? Und wenn wir sagen, ja, ich bin bereit dazu, dann wie viel bist du bereit? Ist vielleicht so, dass du sagst, ja, das war mir sowieso nicht so ganz wichtig und darum lasse ich das sein. Ich, für den Herrn, um des Herrn willen, will ich es aufgeben. Der Herr sagt alles, alles. Was bedeutet das? Was können das für Sachen sein? Wenn wir uns eine Umfrage starten würden, würden wir bestimmt verschiedene Antworten bekommen. Und es gäbe bestimmt auch Dinge, wo wir vielleicht auch ein bisschen anders sehen würden. Aber viele Dinge würden wir alle gleich sehen. Weil sie klar sind, um was geht es hier? Alles abzugehen, abzugeben und loszulassen, geht es um die Sünde? Es geht nicht um die Sünde. Das ist für uns klar, dass wenn wir Gott dienen wollen, dann, dass wir die Sünde sein lassen müssen in unserem Leben. Wenn der Herr uns reingewaschen hat, die Sünde, die ist weggewaschen, abgewaschen und das wollen wir nicht. Und dass wir diese Dinge sein lassen, das ist für uns klar. Was für Gewohnheiten es auch gewesen sein mögen, was wir auch getan haben, übermäßiger Alkoholgenuss, Rauchen, Glücksspiel, Dinge, die ihre Wurzeln im Okkultismus haben, Esoterik, das ist uns allen klar, sollte es zumindest sein. Und das Wort spricht auch sehr klar darüber, aber hier geht es um andere Dinge. Hier geht es um alle Dinge, an denen unser Herz hängt. Alle Dinge, die uns wertvoll sind, die uns lieb sind und teuer. Ich will sagen, es geht um neutrale Dinge. Dinge, wo wir eigentlich sagen können, das ist doch keine Sünde. Oder was ist da Falsches dabei? Oder ich kann im Wort Gottes nirgendwo lesen, dass das nicht erlaubt sei. Oder nicht okay ist. So diese neutralen Dinge. Aber es sind Dinge, an denen vielleicht unser Herz hängt. Wir haben ein gutes Beispiel im Wort Gottes von einem Jüngling, der kam zu Jesus und er hat so dieses Empfinden gehabt, mir fehlt irgendwas. Und dann kommt er zu Jesus und sagt, Herr, was fehlt mir zum ewigen Leben? Oder was brauche ich, damit ich das ewige Leben erhalte? Und Jesus sagt ihm so, jenes, dieses. Und dieser junge Mann, der hat von sich sagen können, das habe ich alles gehalten. Also nach altem Testament, was bis dahin gültig war, stand er vor Gott recht. Alles gehalten, das ganze Gesetz, alles gehalten. Aber was fehlt mir noch? Und dann legt Jesus den Finger auf die Wunde. Ich denke, wenn Jesus andere Sachen gesagt hätte, der Jüngling hätte das gemacht. Aber Jesus sagt, geh, verkauf alles, was du hast, gib es den Armen und dann komm und folge mir nach. Jesus hat nicht drumherum geredet. Manchmal muss einfach das gesagt werden, wie es ist. Und er sagt, geh hin und verkauf alles. Und dieser junge Mann, er geht traurig nach Hause. Er hätte manch einen Preis hätte er bezahlt. Manches hätte er auf sich genommen. Aber dieser Preis war ihm zu hoch. Das war zu viel. Weil sein Herz darin hing. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, wie ist das, wenn wir Gott dienen wollen, müssen wir dann alles verkaufen, was wir haben? Dürfen wir kein Geld mehr haben? Dürfen wir nichts mehr haben? Aber darum ging es Jesus überhaupt nicht. Seht, seine Jünger, die haben alles verlassen und sind ihm nachgefolgt. Aber Jesus hat ihnen nie gesagt, verkauft alles, was ihr habt. Und das haben sie auch nicht. Lesen später von Petrus, wie sie bei ihm zu Hause waren. Also von ihnen hat Jesus das nicht verlangt. Aber Jesus hat gesehen, das Herz dieses jungen Mannes hängt an seinem Reichtum. Es darf, um Jesus nachzufolgen, nichts geben, was uns bindet, was uns von ihm fernhält, was uns abhält in der Nachfolge, was uns hinderlich ist. Es darf nichts geben. Dieser junge Mann, er war nicht bereit, aufzugeben. Es sind diese neutralen Dinge, die in unserem Leben oft so eine große Rolle spielen. Und wir können sagen, in der Bibel steht doch nichts darüber. Oder was ist da Verkehrtes dran? Und es ist vielleicht auch wirklich so. Und im Wort Gottes ist auch nicht alles im Detail angegeben. Aber eins ist ganz klar, und Jesus sagt es, dass wer nicht allem absagt, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Also alles. Und so können es die kleinen und unscheinbaren Dinge sein, die für uns zum großen Hindernis machen und die es schwierig machen, im Geistlichen auch vorwärts zu kommen. Und eigentlich sagt das Wort etwas anderes. Nicht schwierig, sondern unmöglich. Es ist nicht möglich, wenn es irgendetwas gibt, was uns bindet und uns hindert. Und Jesus, er hat mit uns einen Weg. Er will uns führen. Er hat seine Gedanken mit uns. Aber wenn es Dinge gibt, die uns hemmen, die uns zurückhalten, an denen unser Herz hängt, dann kommt Gott mit uns nicht zu seinem Ziel. Dann sind wir wie ein störrischer Maulesel, der einen Weg geführt werden soll. Und da gibt es eine Arbeit für das Tier und er soll es tun. Aber seine Augen schauen auf das saftige Gras, was auf der Seite ist, und er lässt sich nicht vorwärts ziehen. Oder wie ein Auto, vielleicht kennen wir das, wenn die Spur verstellt ist. Habe ich auch schon gehabt. Das Auto zieht immer nach rechts. Und was für eine Mühe ist es, immer den Kurs zu halten. damit es auf der Straße bleibt. Und sobald man das Lenkrad loslässt, dann zieht es wieder auf die Seite. Alles, von allem loslassen. Bei einem was? Die Frau. Ja, sollen wir jetzt unsere Ehepartner und Kinder vernachlässigen? Hat Gott nie gesagt. Es soll nicht sein, es darf nicht sein. Das Wort Gottes zeigt uns, was für Pflichten wir gegenüber der Familie haben, dass wir sie lieben sollen, auch die Frau. Das ist damit nicht gemeint. Aber hier heißt es, wenn jemand zu mir kommt und nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und du dazu sein eigenes Leben hast, der kann nicht mein Jünger sein. Sollen wir jetzt unsere Angehörigen hassen? Natürlich nicht. Was ist damit gemeint? Im Griechischen steht für hassen das Wort miseo. Und miseo bedeutet, dass etwas oder jemanden im Vergleich zu etwas oder jemandem anderen, den man höher schätzt, zurücksetzen. Oder aber etwas oder jemanden an die zweite Stelle setzen. Und darum geht es. Wer steht in unserem Leben an erster Stelle? Ist es der Herr? Oder ist es unser Vater? Oder unsere Mutter? Unsere Frau? Unsere Kinder? Unsere Brüder und Schwestern? Das eigene Leben. Ich liebe meine Frau und meine Familie. Ich denke, wir alle tun das. Aber auch wenn es uns schwerfällt, vielleicht auch zu sagen, aber der Herr muss an erster Stelle stehen. Und auch unsere Angehörigen, niemand und nichts darf im Wege stehen, wenn es um die Nachfolge geht. Es ist so leicht zu sagen. Und dann wird einer Familie vielleicht ein Kind genommen und man wendet sich von Gott ab. Vor lauter Enttäuschung, vor Schmerz und es ist hart. Aber stand derjenige an erster Stelle oder der Herr? Sollten wir nicht beim Herrn zu ihm kommen und bei ihm Trost suchen und Hilfe und zu ihm kommen? Es ist so hart, wenn es einem selber passiert und so leicht darüber zu sprechen. Und ich habe mir auch heute so Gedanken gemacht, was wäre wirklich, wenn der Herr kommt und mir eines meiner Lieben nimmt? Dass der Herr uns Gnade schenken möchte, dass wirklich er an erster Stelle in unserem Leben steht. Dem anderen war der Ochse wichtiger, ein Arbeitstier. Ist uns vielleicht auch die Arbeit so wichtig? All diese Dinge, die unsere Zeit in Anspruch nehmen, Hobbys und alles andere. Beim anderen war es das Grundstück, ja, unser Geld, alles, was wir haben, unser Hab und Gut, wie wichtig ist es uns? Können wir davon loslassen? Sind unsere Herzen daran gebunden, an diese Dinge? Oder sind sie los davon? Wir können uns selber prüfen. Wir können unsere Dinge, die wir haben, durchgehen und können sagen, wenn der Herr das von mir nimmt, wie ist es dann? Oder wenn es jetzt heißt, gib das auf, kann ich das? Oder ist mein Herz so an diesen Dingen gebunden, dass ich nicht diesen Schritt tun könnte? Willst du dem Herrn nachfolgen, dann musst du alles loslassen mit deinem Herzen. Musst dich von allem lösen und diese Dinge aufzugeben. Diese Dinge, die uns wertvoll sind und lieb und so wichtig sind, das kostet etwas. Das ist ein Preis, den man zu zahlen hat. Und der Herr sagt, schätze den Preis ab. Überlege es genau, ob du bereit bist, diesen Preis zu zahlen und mir nachzufolgen. Oder ob nicht. Sind wir bereit, das Kreuz auf uns zu nehmen? Wer das Kreuz nicht auf sich nimmt, kann nicht mein Jünger sein. Niemand wird gezwungen. Es ist eine persönliche, freiwillige Entscheidung. Die können wir selber treffen. Aber eins ist klar, wer nicht allem absagt, der kann nicht sein Jünger sein. Unmöglich. Unser Herz muss frei sein. Es ist ein schwerer Kampf. Es ist der schwerste Kampf. Es ist ein Kampf gegen sich selber. Es ist leichter, gegen andere zu kämpfen, aber ein Kampf gegen sich selber. Wir müssen Stellung einnehmen gegen uns selbst. Wir müssen all das, was wir haben und gern haben, hinten anstellen. Erst kommt der Herr, und nur wenn er an erster Stelle ist, nur dann kann er uns auch führen, wohin er will. Weil sein Wort das Erste ist, das zählt. Sein Wort ist das Wichtige, und darauf hören wir und danach richten wir uns, und es gibt nichts, was uns zurückhält, was uns noch wichtiger ist, wie der Herr und wie das, was er sagt und was er gibt. Die Sachen, die wir lieben und schätzen, sollen wir aufgeben. Was kann das sein? Auch Gedanken können das sein. Gedanken können uns auch hindern. Manchmal werden wir durch unsere Gedanken gebunden, durch unsere Vorstellungen, die wir haben, Einstellungen. Gedanken können uns binden. Vielleicht auch so Gedanken, es besser zu haben wie der andere, mehr zu haben wie der andere, auch das zu haben wie der andere, auch so Gedanken, die uns binden können, indem wir uns umtreiben können. Es können Gewohnheiten sein. Gewohnheiten, die wir in all den Jahren uns angewöhnt haben. Kann ich sagen, dass es eine Sünde ist, aber gut sind sie nicht. Und wir merken im Gottdienen, ich habe da einen Charakterzug an mir, der hindert mich. Der bindet mich. Ich kann nicht so, wie Gott es von mir erwartet und will. Charaktereigenschaften, Verhaltensweisen, können wir das aufgeben? Oder hängt unser Herz auch daran? Vielleicht sagen wir, es ist ja nichts Schlimmes. Das mag gut sein, aber ist es das Richtige? Ist es vielleicht einfach nicht das Richtige? Wird dadurch der Herr verherrlicht oder nicht? Dient es zum Schaden oder nicht? Ist es anderen eine Hilfe und ein Segen oder nicht? Bremst es uns aus oder nicht? So kann auch keiner von euch, der nicht allem absagt, was er hat, mein Jünger sein. Absagen heißt Lebewohl sagen, Abschied nehmen, begraben für immer davon lassen, sich abwenden von diesen Dingen, entsagen, aufgeben. Auf der einen Seite wartet so ein unendlicher Gewinn auf uns, aber im ersten Moment scheinen die Kosten so hoch. Hängt unser Herz an irgendetwas, so werden wir immer hin und her gerissen sein. Wir werden immer Gott dienen wollen und es wird Dinge geben, die uns bremsen. Es wird immer ein Hin und Her sein. Und darum müssen wir innerlich brechen. Aufgeben diese Dinge, begraben, uns wirklich davon lösen. Diese neutrale Dinge. Aber wenn wir dazu nicht bereit sind, aber es geht auch gar nicht um das Bereitsein. Jesus sagt, wer nicht allem absagt, der kann nicht mein Jünger sein, mit dem Herzen los. Los davon, was es auch sein mag, dass es nichts gibt, was uns zurückhält und wir nicht Knecht unseres eigenen Fleisches bleiben und sind. Was kann es noch sein? Es können auch Meinungen sein, die uns binden. Und wir müssen bereit sein, diese aufzugeben, wenn der Herr uns klar zeigt, dass unsere Gedanken und Meinungen, die wir hatten, dass die einer Korrektur bedürfen. Kann es geben, bei jedem von uns. Vielleicht auch über ein Wort, wo wir gedacht haben, das, so ist es richtig. Und vielleicht Gott zeigt uns, bis jetzt nicht ganz richtig verstanden. Oder überhaupt Meinungen. Und wir haben so wunderbare Beispiele im Wort Gottes. Und die will ich kurz lesen. Apostelgeschichte 10, da ist die Begebenheit von Cornelius. Und da lesen wir vielleicht mal Apostelgeschichte 10, Vers 34 und 35. Da öffnete Petrus seinen Mund und sagte, nun erkenne ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt, der ist ihm angenehm. Also der Petrus selber hat auch irgendwie so gedacht noch, ja, wir Juden, wir sind immer noch das auserwählte Volk. Jesus ist für uns gestorben, für uns gekommen, für uns ans Kreuz gegangen, für mich ans Kreuz gegangen, aber nicht für die Heiden. Nicht für die. Und der Heilige Geist musste zeigen. Und Petrus musste sagen, nun erkenne ich, dass Gott nicht die Person ansieht. Egal, ob er Heide ist oder Jude. Und Kapitel 11, die Verse 1 bis 4, dann kommt er nach Jerusalem und die Brüder sagen dort, ja, wie es kam aber vor die Apostel und Brüder, die in Judäa waren, dass auch die Nationen Gottes Wort angenommen hätten. Und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, stritten die gläubigen Juden mit ihm und sagten, du bist zu Männern hineingegangen, die unbeschnitten sind und hast mit ihnen gegessen. Petrus aber begann es ihnen der Reihe nach zu erzählen. Und dann Vers 18, als sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und sagten, so hat Gott auch den Nationen Buße gegeben zum Leben. Also Gott hat ihnen da eine Wahrheit aufgetan, hat sie etwas erkennen lassen und das, was sie vorher gedacht haben, das haben sie korrigiert mit der Hilfe Gottes. Wurden eines anderen belehrt durch Gott selbst oder Apostelgeschichte 15, eine ähnliche Geschichte, Kapitel 15, Verse 1 und 2. Und einige kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Weise Moses, dann könnt ihr nicht gerettet werden. Dass sich nun ein Aufruhr erhob und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Wortwechsel mit ihnen hatten, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und einige von ihnen wegen dieser Frage nach Jerusalem zu den Aposteln und Ältesten hinaufgingen. Also diese da haben sie sich bekehrt aus den Heiden und dann hat man gesagt, okay, das wissen wir jetzt. Die Heiden, denen gilt auch das Wort Gottes. Aber wenn ihr Gott dienen wollt, dann müsst ihr euch uns anpassen. Dann müsst ihr das Gesetz Moses halten. Dann müsst ihr euch beschneiden lassen. Ihr müsst euch zu diesem Stand erheben, auf dem wir sind. Und dann ist alles in Ordnung. Und da ist ein Streit entstanden oder eine Auseinandersetzung, besser gesagt. Und Paulus und Barnabas, sie werden da nach Jerusalem geschickt, um das zu klären. Und dann lesen wir auch Vers 19 und 20. Also Petrus steht auf und sagt, erinnert euch, was der Herr gezeigt hat, jetzt gerade in der Begebenheit aus Cornelius. Und dann sagt er, die Verse 19 und 20, darum urteile ich, dass man denen, die sich aus den Nationen zu Gott bekehren, nicht Unruhe mache, sondern ihnen schreibe, dass sie sich vor Verunreinigung der Götzen und von Unzucht und vom Erstickten und vom Blut enthalten. Und dann Vers 22, da schien es den Aposteln und Ältesten mit der ganzen Gemeinde gut, aus ihrer Mitte Männer zu erwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden, nämlich Judas mit dem Beinamen Barsabbas und Silas, führende Männer unter den Brüdern. Und die nehmen dann einen Brief mit und geben es dann auch genauso weiter. Und dann heißt es, Vers 27 bis 29, so haben wir nun Judas und Silas gesandt, die auch mit Worten dasselbe berichten werden. Denn es schien dem Heiligen Geist und uns gut, euch keine weitere Last aufzuerlegen, als nur diese notwendigen Punkte, dass ihr euch vom Götzenopfer und vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht enthaltet. Wenn ihr euch davor bewahrt, tut ihr recht, lebt wohl. Also, da hat man seine Gedanken gehabt und hat man gedacht, okay, Gott, der Herr ist auch für sie gestorben, aber wir sind doch noch irgendwie ein bisschen über ihnen. Und ja, wie sie da zu dieser Erkenntnis vor Gott kommen, vor Gott sind alle gleich. Ob Heide oder Jude, wenn sie zu Gott kommen, vor Gott treten, sie sind gleich. Kein Unterschied zwischen denen, die Gott dienen, untereinander. Und sie hatten ihre Meinung, aber sie mussten eines Besseren belehrt werden. Und sie haben das auch angenommen. Und das war für die kein leichter Schritt. Wenn wir überlegen, das Volk Israel immer über allen Völkern gestanden, immer das auserwählte Volk, und auf einmal sich selbst einzugestehen, ich gehöre nicht mehr zu diesem auserwählten Volk, weil ich ein Jude bin, sondern wenn ich Gott diene, gehöre ich zum auserwählten Volk. Und das gilt genauso für die, die aus den Heiden kommen. Manche Menschen, sie leben so zwischen Tür und Angel. Sie wollen Gott dienen, aber sind nicht bereit, Dinge aufzugeben, an denen sie hängen und die ihnen wertvoll sind. Aber Gott sagt, entweder oder, heiß oder kalt, aber kein lau, kein zwischendrin. Und wenn wir hin und her pendeln, hier Gott dienen wollen, auf der anderen Seite so, dann werden wir unterm Strich verlieren. Ein ganzes Opfer sollen wir vor Gott sein. Ein ganzes Opfer, das bedeutet, alles, was ich habe, alles, was ich besitze, mein Geld, mein Haus, mein Grundstück, alles, was ich habe, mein Auto, alles, was ich kann, meine ganzen Fähigkeiten, meine Talente, alles gehört Gott, soll ihm gehören. Und wenn er meine Fähigkeiten und Talente für irgendwas gebrauchen kann, dann soll es so sein. Und wenn er möchte, dass ich das, was ich habe, irgendwie für ihn einsetze, dann soll es so sein. Und nichts soll mich binden und zurückhalten. Alles, was ich bin, soll ihm gehören. So wie ich bin, so will ich ihm gehören. Ein ganzes Opfer. Bringst du um Jesu Willen alles zum Opfer? Alles, was du hast, was du bist, was du kannst. Er muss in deinem Leben an erster Stelle sein. Jesus, er starb für mich. Jesus, er lebt für mich. Jesus hat alles für mich gegeben. Sein Leben. Gott hat alles für mich gegeben und für dich. Seinen geliebten Sohn hat er geopfert um unseretwillen. Soll ich nicht auch ein ganzes Opfer sein? Soll ich nicht alles aufgeben, was irgendwie noch mich bindet, was mich vielleicht hält und zurückhält? Nur wer sein Kreuz auf sich nimmt und allem absagt, nur der kann mein Nachfolger sein und mein Jünger. Was hast du um Jesu Willen aufgegeben? Vielleicht sagst du, ich habe die Sünde aufgegeben, die Sünden. Das ist schon mal sehr gut, wenn du das getan hast. Aber so gesehen, was hat Gott davon? Du hast etwas davon, weil du nun frei bist und rein bist. Aber du hast deine Sünden gebracht nach Gottes Wort, wie es verlangt wird, und hast es vor dem Herrn ausgeschüttet. Er hat das auf sich genommen. Aber Gott hasst die Sünde. Was hat Gott im Endeffekt für einen Vorteil? Der Herr, er möchte dich haben.
Er möchte dich als Opfer haben. Er will dich einsetzen, dich gebrauchen, dich verwenden. Er will, dass du ihm zur Verfügung stehst. Und wenn er nichts hat, dann ist so. Und wenn er was hat, dann geh und tu und mach. Er möchte, dass du ihm wirklich nachfolgst und dich ihm unterordnest, dass du dich ihm selber gibst. Es darf nichts geben. Jesus sagt, keiner von euch, keiner von uns, niemand, keiner von uns, der nicht allem absagt, was er hat, kann sein Jünger sein. Ist das zu hart? Können wir vielleicht das Wort irgendwie abschwächen? Können wir das vielleicht irgendwie umformulieren, damit es nicht ganz so hart ist? Können wir vielleicht einfach das überblättern? Oder ist es einfach so, wie es da steht? Müssen wir das vielleicht einfach annehmen und das akzeptieren, wie es hier steht, dass keiner, und Jesus sagt das dreimal, einmal auf die Menschen bezogen, es darf niemanden geben, niemand kann mein Jünger sein, der nicht von allem lässt, auch von seinem eigenen Leben. Niemand, der sein Kreuz nicht auf sich nimmt, kann mir nachfolgen. Und niemand, der an irgendetwas festhält, kann nicht mein Jünger sein. Niemand. Liebe Seele, willst du dem Herrn wirklich nachfolgen? Lass uns noch zum Schluss Johannes aufschlagen, Johannes 12. Und in Vers 25 lesen: Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Hier ist nicht geschrieben, wer die Sünde liebt. Hier ist auch nicht geschrieben, wer die Welt liebt, sondern wer sein Leben liebt. Und alles, was mit dem Leben verbunden ist, alles, was ich habe, was ich bin, was ich kann, wer das liebt, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben in dieser Welt hasst, und jetzt haben wir wieder hassen, wer Gott an erste Stelle stellt und alles andere hinten anstellt, der wird sein Leben zum ewigen Leben bewahren. Ich denke, das wünschen wir uns doch alle. Löse doch dein Herz, wo es an irgendwelchen Dingen noch festhält, an angeblich neutralen Dingen auch, wo du vielleicht sagst, ja, es steht doch nirgendwo geschrieben und darum halte ich daran fest. Löse doch dein Herz davon. Häng doch nicht daran. Vielleicht Dinge insgeheim. Insgeheim, dass dein Herz daran hängt. Wenn wir uns nicht davon lösen, werden diese Dinge uns zum Stolperstein werden. Und viele wollen die Dinge nicht verlassen, an denen ihr Herz hängt. Wollen es nicht opfern. Und wenn Gott es vielleicht so führt, dass sie an diesen Punkt geführt werden, dass jetzt muss ich beweisen, ob ich los bin davon oder nicht. Und dann wendet man sich von Gott ab, weil er so etwas von mir verlangt. Ihr Lieben, was für Dinge sind an erster Stelle in unserem Herzen? Was der Herr uns doch Gnade schenken möchte, wollen wir uns prüfen, ob unsere Herzen wirklich frei sind von ihm, ob er wirklich allein an erster Stelle bei uns steht in unserem Leben und ob er uns wirklich so führen kann und leiten, wie er es haben möchte. Der Herr schenke uns Gnade dazu. Amen. Lasst uns nochmal hinknien zum Gebet.